Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zur Folge Nummer 115 am 31. März 2023, die den wunderbaren Titel trägt »Von den Besten lernen«. Und damit legen wir gleich los mit einem kleinen O-Ton, den ich euch jetzt präsentieren möchte.
After 3 years, finally. 3 years, like these guys, they were always faster than me. I came from zero, you know. Every year I had a chance to win, but something happened. And finally, it's my time, you know. So many people had faith in me because they know that I put the hard work in this. I put so much into this. I sleep every day early, like a bot. Wake up 5 a.m., swim in cold pool. I hated it. But I knew one day I'm going to be NCAA champion. One day I'm going to be NCAA champion. Today is finally that day. I am NCAA champion.
Yeah. What an incredible race, and it was obviously a long journey to get here today. Tonight, what did you need to do in terms of details within the race to make sure that you got your two hands on the wall first?
I have no idea, but...
you don't need to know.
I had to stay calm, you know, because these people that were with me, they're the fastest in the world, so... To be with them, you know, means it's hard, you know, and there's fear when you're up against like the fastest in the world, you know. Yeah.
Well, you are also the fastest in the world, Youssef. Congratulations, NCAA champion.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört Youssef Ramadan, der nach seinem Sieg über die 100 Meter Delfin bei den US-amerikanischen College-Meisterschaften interviewt worden ist von der ehemaligen Olympiateilnehmerin und ich glaube sogar Olympiasiegerin Elizabeth Biesel. Und die Worte spiele ich euch natürlich nicht ohne Grund vor, denn ich glaube, er sagt Sätze, die jeder von uns nachfühlen kann, die jeder von uns schon einmal erlebt hat. All diese Emotionen und die Taten, die er beschreibt. Jeden Abend gehe ich zeitig schlafen, sagt er, wie ein Roboter, I sleep like a bot, stehe um 5 Uhr auf, schwimme im kalten Pool, ich hasse es wirklich. Was ja dann auch völlig zu Recht für Gelächter im fachkundigen Publikum sorgt. Denn wir alle kennen dieses Gefühl, wenn um 5 der Wecker klingelt und dann hat man 5.30 Uhr den ersten kleinen Zeh ins Chlorbecken gesteckt und weiß eigentlich nicht so richtig, warum man das hier gerade tut. Und diese Frage hat er natürlich auch und beantwortet sie in den vorangehenden Sätzen, indem er sagt, so many people have faith in me, also so viele Leute vertrauen mir, glauben an mich, arbeiten für mich, ja, jeder Coach, der am Beckenrand steht, jeder Athletiktrainer, jeder Physio, die Eltern, die Teamkameraden, ja, es sind so viele Leute, die an diesem Erfolg mitwirken und er sagt halt auch einfach, das ist ein Erfolg, der ihm nicht zugeflogen ist, sondern den er über Jahre hinweg sich erkämpft hatte. Seit Jahren tritt er gegen die gleichen Personen an, dort auf dem Startblock, die alle absolute Elite sind. Und das kann man wirklich festhalten in diesen NCAA-Meisterschaften. Dort steht ein nicht unwesentlicher Teil der Weltelite auf dem Startblock. Und ich finde diese Emotion, die darüber kommt, so wundervoll, weil... Naja, es erinnert mich auch selber an die eigene Karriere, die man so hatte in den diversen Trainingslagern, wo man dann doch häufiger mal verzweifelt. Und dieses Interview bildet auch den Übergang in den ersten Block des heutigen Tages, nämlich zu den Wettkämpfen, über die wir reden müssen. Und da ist ganz vorne dabei natürlich diese NCAA-Meisterschaften. Denn nachdem es in den vergangenen Jahren so stetig aufwärts ging mit den Teilnehmern aus den deutschen Landen, sind wir dieses Jahr bei einer Summe von Sportlerinnen und Sportlern angekommen, die sich nicht mehr so einfach überschauen lässt. Es waren 7 DSV-Männer und 5 DSV-Frauen am Start, die in der Summe 36 Mal das Wettkampfbecken, den Wettkampfstartblock bestiegen haben. Also ein nicht unbeträchtlicher Teil, der hier hatten die Möglichkeit, hier ihren Stempel aufzudrücken. Und ähnlich wie Yusuf Ramadan das auch schon betont hat, muss man tatsächlich festhalten, dass es ein wahnsinnig schnelles Meeting war, sowohl auf der Frauenseite als auch auf der Männerseite. Viele bekannte Namen, die hier ihren Titel oder ihre Marker hinterlassen. Ja, es war zum Beispiel Kate Douglas mit dabei, die auch bei den NCAA Championships jetzt über die 200 Meter Lagen und 200 Meter Brust gewann, ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Sowie der Franzose Leon Marchand, der als erster nicht-amerikanischer Athlet drei Einzeltitel einheimsen konnte. Er gewann über die 400 Meter Lagen, die 200 Meter Lagen und die 200 Meter Brust jeweils in neuem US-College-Rekord. Und der NCAA-Rekord über die 400 Meter Lagen sticht hier einfach extrem hervor und war einer der Momente, wo man als Fachkundiger morgens aufwacht, die gängigen Schwimmseiten aufschlägt und sich eigentlich verwundert die Augen reibt, denn Leon ist der Erste, der unter der 3 Minuten 30 Marke geschwommen ist und das nicht nur ein bisschen, sondern er hat den alten NCAA-Rekord von 3:31 um satte 3 Sekunden unterboten, sodass die neue Bestmarke jetzt bei 3 Minuten 28 steht. Es sind Finals dabei, bei denen nicht nur ein oder zwei Olympiateilnehmer, sondern sogar Olympiasieger auf dem Podest stehen, auf dem Startblock stehen. Also ein Meeting von extremer Qualität. Wie gesagt, wir können nicht jedes einzelne Rennen beleuchten, nicht jeden einzelnen deutschen Start. Deswegen halten wir das kurz und kompakt heute und sagen die Highlights aus der deutschen Sicht und damit beschäftigen wir uns jetzt. Und ähnlich wie Yusuf Ramadan sich ab sofort NCAA-Champion nennen darf, darf das auch Erik Friese, der für die Florida Gators im Wasser war. Denn er gewann mit der 4x50 Meter Freistilstaffel aus Florida den Titel in dieser Meisterschaft mit neuem NCAA-Rekord. Startete als Dritter in dieser Staffel, schwamm 18:64 über die zwei Bahnen hin und her und trug auch mit seiner Reaktionszeit von 0,00 Sekunden erheblich zu diesem Erfolg bei. Sehr, sehr schön ist ein Video, das dann im Anschluss an den in den sozialen Medien kursierte, zumindest mal kurz zu sehen war, wo er dann neben der Nebelkanone steht und sich doch ordentlich erschrickt, als die auf einmal losgegangen ist. Des Weiteren durfte er noch eine zweite Medaille, eine zweite Siegerpodest-Ehrung mit nach Hause nehmen. In der 4x50 Lagenstaffel reichte es für seine Florida Gators Staffel zum dritten Platz. In Bronze gewann er, schwamm dort den Delfin-Teil in 19:75, war damit 4 Zehntel schneller als noch im vergangenen Jahr. Also durchaus eine ehrenvolle Entwicklung, die er hier genommen hat. Und als wichtiger Bestandteil der 4x100 Freistil-Staffel bei den vergangenen Höhepunkten für den Deutschen Schwimmverband dürfen wir wohl auch im jetzt folgenden Qualifikationsfenster durchaus mit ihm rechnen, dass er hier seine Leistung in den Ring wirft. Ebenfalls auf der Männerseite sehr, sehr schnell unterwegs war Rafael Miroslav für die University of Indiana. Rafael hatte während der Wettbewerbe Geburtstag, was vielleicht die Begründung dafür ist, dass es zum Ende des Meetings hin für ihn nicht mehr ganz so schnell lief, wie es die Vorleistungen erwarten ließen, aber über die 200 Meter Freistil schwamm er in 1:32:28 ins B-Finale, war zeitgleich mit dem Achtplatzierten, sodass es hier ein Ausschwimmen gab. Das verlor er tragischerweise und konnte dann aber am abendlichen B-Finale in 1:32:65 quasi nochmal dieselbe Zeit ins Wasser legen. Das dritte Mal an diesem Tag richtig schnell unterwegs gewesen, belegte am Ende damit den 13. Platz. Und auch für ihn gab es einen Staffelerfolg zu feiern, eine Staffelmedaille, nämlich die Silbermedaille. In der 4x100 Meter Lagenstaffel war er mit einem sehr, sehr schnellen Kraulsplit am Ende in 41:26 verantwortlich dafür, dass die University of Indiana hier aufs Podest schwimmen konnte. Zu guter Letzt konnte sich Louis Dramm für die University of North Carolina einen Podiumsplatz erschwimmen über die 400 Meter Lagen. Wir alle kennen das noch aus seinen deutschen Zeiten. Ich glaube, es ist für Louis auch das erste Jahr, dass er jetzt in den USA unterwegs ist. Über die 400 Meter Lagen schwamm er 1,3 Sekunden besser als in der laufenden Saison, nicht in der Vorsaison, deswegen der kurze Stocker, roundete damit der 13. im Vorlauf, schwamm im B-Finale in 3:41:04, ein bisschen langsamer am Ende der 14. Platz in der Gesamtwertung für ihn. Ebenfalls am Start waren für die, nicht für die deutschen Flaggen, aber für ihre Universitäten noch Björn Kammann, Danny Schmidt, Peter Vajasi und Artem Selin. Artem ja jetzt an diesem Wochenende schon in der vergangenen Nacht, also in der Nacht vom 29. auf den 30. bei den kanadischen Trials am Start, unter anderem über die 50 Meter Freistil, war dort schon richtig, richtig schnell unterwegs. Da wird bestimmt noch der ein oder andere Start folgen. Damit kommen wir zu den Frauen, die in Tennessee ihre College-Meisterschaften ausgetragen haben. Und der aufmerksame Zuhörer wird wissen, Tennessee ist nicht nur die Heimuniversität von Björn Kammern, sondern auch von Julia Mozinski. Also hier ein Heimspiel in ihrem Homepool. Und das zeigte sich deutlich in ihrer 500 Meter Freistilzeit. In 4:40 im Vorlauf belegte sie den 11. Platz und konnte sich dann im B-Finale nochmal steigern. Gewann dieses Finale in 4:37. Wirklich richtig schnell unterwegs. Vor allen Dingen, wenn man überlegt nochmal, was sie in der vergangenen Saison oder was sie in den vergangenen 12 Monaten so alles hinter sich gebracht hatte. Ja, noch im November war sie ja in Wuppertal bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften am Start, war hier für einige Wochen und Monate wieder in Deutschland unterwegs. Da stand auch in der Schwebe, die Station in den USA einmal komplett abzubrechen, ist jetzt aber wieder drüben in Tennessee unterwegs, dort im Pool. War mit der 4:37 nämlich auch ähnlich schnell wie im vergangenen Jahr und nach all diesem Hin und Her zwischen den ganzen Zeitzonen, zwischen den ganzen Lebensumständen, ja, da gehört ja viel mehr dazu, als sich nur in den Flieger zu setzen und mal hin und her zu fliegen, sondern auch Sachen packen, Wohnungen ausräumen, übergeben, einziehen, wieder zurückziehen, neue soziale Kontakte, sich in ein neues Umfeld, neues Training einfinden, kann man da gar nicht genug den Hut lupfen vor dieser Zeit. Ihre Finalzeit von 4:37 im B-Finale hätte im A-Finale für den 6. Platz gereicht. Und da möchte man jetzt meinen, naja gut, das ist ja noch ein Stückchen weg von den Medaillen oder vom Podium. Das ist gar nicht so. Es waren lediglich 7/10 langsamer als die Siegerin. Im vergangenen Jahr gab es für sie ebenfalls den 9. Platz. Also hier alles beim Alten. Und für meine Hoffnung eigentlich, dass Julia auch eine wichtige Säule in der 4x200 Freistilstaffel wird. Auch sie wird vermutlich bei den Qualifikationsstationen oder bei dem einen Wettkampf, der vom DSV anerkannt wird in den USA, zur WM-Quali am Start sein. Ein wesentlich erfolgreicheres und mit Edelmetall geschmückteres Meeting hatte Anna Elend, die inzwischen in ihrem dritten Jahr, glaube ich, das dritte Jahr in den USA beendet an der University of Texas, ihre für die Bruststrecken verantwortlich ist, mit Lydia Jacoby auch eine sehr, sehr starke Trainingspartnerin dazu gewonnen hat. Beide, so kann man zumindest den Social-Media-Kanälen entnehmen, verstehen sich durchaus sehr prächtig und profitieren voneinander im Training, auch wenn sie im Wettkampfbecken schärfste Konkurrentinnen sind. So war es Lydia Jacoby, die in der 400-Lagenstaffel Anna Elend ihren Startplatz weggenommen hat, aber Anna hat ihren Platz in der 450-Lagenstaffel behalten. Hier schwamm sie völlig überraschenderweise den Brustteil in 25,5 Sekunden, hatte damit die schnellste Zeit im gesamten Feld und verhalf ihrer Staffel zur Bronzemedaille zum 3. Platz. Deutlich interessanter sind die Einzelstarts über die 100 und 200 Meter Brust. Nach 57,5 Sekunden über die 100 Meter Brust belegte sie den 2. Platz, gewann dann im A-Finale die Bronzemedaille, musste unter anderem Lydia Jacoby den Vortritt lassen, die das Rennen gewann. 57,29 im A-Finale sind ein bisschen langsamer als noch ihre Bestzeit aus der vorangegangenen Saison, aber ein neues Feature ist hier, dass sie es geschafft hat, sich vom Vorlauf zum Finale zu steigern. Belegte sie letztes Jahr in 56,9 noch im Vorlauf den ersten Platz und mit Abstand die schnellste Zeit reichte es dann in 57,2 nur zu Platz 5, wohingegen es dieses Jahr mit 57,5 im Vorlauf und 57,2 im Finale zur Bronzemedaille reichte. Und ich glaube, das ist hier auch die wesentliche Erkenntnis vom Vorlauf zum Finale, sich die Kraft besser einzuteilen, dort schneller zu schwimmen, auch im Finale vielleicht einem gewissen Erwartungsdruck standhalten zu können und hier seine Bestleistung abrufen zu können. Das gelang ihr ebenfalls über die 200 Meter Brust nach 2:06 und dem 5. Platz im Vorlauf gewann sie dann im A-Finale in 2:03:26 die Silbermedaille, schwamm damit gut eine Sekunde schneller als noch 2022, wo es ebenfalls dann aber in 2:04 für die Silbermedaille reichte. Anna also definitiv auf einem guten Weg, ihre zu starken Saisonleistungen aus dem vergangenen Jahr auch dieses Jahr wieder zu wiederholen und hier dann beim Höhepunkt entsprechend in Fukuoka fit zu sein. Ebenfalls bei den Frauen noch mit am Start, der Vollständigkeit halber genannt, waren Julia Görig, Jara-Sophie Hirath und Hanna Küchler. Hanna Küchler in ihrem ersten Jahr war in der 4x100 Freistilstaffel im Einsatz als Schlussschwimmerin 48,58, verhalf sie ihrer Staffel zum 11. Platz. Damit machen wir den Deckel drauf auf die Kurzbahnsaison auf die Yachtsaison und widmen uns dem wirklich spannenden Teil, nämlich die Saison im Olympischen Pool hat begonnen. Es geht auf die doppelte Distanz, auf das 50 Meter Becken. Richtig viel Wasser ist da zurückzulegen. Es kommt mehr aufs Schwimmen an, weniger auf Wenden und Tauchphasen. Und diese Olympiasaison hat mal ordentlich mit einem richtigen Knall begonnen, der auch bei mir am Mittwochmorgen war das, glaube ich, wenn heute Donnerstag ist, dann war es am Mittwochmorgen mal eben die Augenlider aufgerissen hat und um 6:25 Uhr für ein sehr, sehr schnelles Aufwachen am Arbeitsplatz gesorgt hat. Denn die kanadischen Trials haben gestartet und Summer McIntosh ließ mal aufhorchen mit einem neuen Weltrekord über die 400 Meter Freistil. Sie unterbot die Bestmarke von Ariane Titmus um 3/10 und das verspricht nun wirklich extrem spannende Wettbewerbe in Fukuoka. Bei den kanadischen Trials jetzt wird noch einiges kommen. Ja, Summer noch einige Male im Wasser und auch die Männer haben schon in Form von Joshua Liendo für das ein oder andere Achtungszeichen gesorgt. Aber zurückzukommen auf die 400 Meter Freistil, haben wir jetzt eigentlich schon einen Vierkampf zwischen Katie Ledecky, Ariane Titmus, Summer McIntosh und Lee Bingji, die sich um 3 Medaillen hier streiten werden im japanischen Weltmeisterschaftspool. Und das ist für mich im Moment eigentlich fast der Wettbewerb, der am meisten Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und wo wir am meisten gehypt sein sollten. Aber auch in Deutschland wird es immer schneller, nicht nur in der offenen Klasse, sondern auch bei den Jahrgängen. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass inzwischen die Trainingslagersaison wieder läuft. Ja, Höhentrainingslager sind zu Ende. So waren es die Berliner, die den vergangenen Samstagabend etwas unterhaltsamer gestalteten, weil das Kamerakind Angie Köhler ein Insta-Live gestartet hatte für 3x50 Meter All-Out oder waren sogar 4x im französischen Fond Romeu live kommentierte und dort auch auf Fragen einging. Das war sehr, sehr schöne Unterhaltung. Und das ist etwas, was sich so ein bisschen fortsetzt. Ja, die Teams melden sich häufiger aus dem Trainingslager, auch mit durchaus qualitativen Beiträgen und Reels, was dort so alles abläuft und was sie gerade tun und machen. Das waren die Hamburger, die Essener, die hier regelmäßig berichteten, auch die Berliner, die da in den Social-Media-Kanälen durchaus präsent waren. So waren es auch die Essener, die direkt aus dem Trainingslager pünktlich wieder zurückflogen, um bei ihren eigenen heimischen Swim and Fun Days wieder in Deutschland zu sein. Und die Swim and Fun Days sind immer ein Wettbewerb, der durchaus für sehr, sehr schnelle Zeiten bekannt ist und dieser da auch die besten Möglichkeiten bietet, auch die Elite anlockt, der dieses Jahr vorrangig auf der Jahrgangsseite. Es waren die Männer bzw. die Jungs, die hier mit starken und spannenden Duellen haben aufhorchen lassen und die für ordentlich Unterhaltung am Beckenrand gesorgt haben. Im Jahrgang 2006 war es Lukas Fritzke, der auf den seinen Widersacher Simon Reinke gestoßen ist. Beide traten über die 400 Meter Freistil im Finale an oder im Vorlauf, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist egal. Traten über die 400 Meter Freistil gegeneinander an und am Ende trennten beide nur 300 Sekunden mit dem leichten Vorteil für Simon Reinke, der in 4:01:01 anschlug vor Lukas, der in 4:01:04 sich mit dem zweiten Platz begnügen musste. Beide belegen damit im Moment Platz 2 und 3 in der deutschen Bestenliste, relativ weit hinter Arne Schubert. Über die 1500 Meter Freistil gab es dann aber die Möglichkeit zur Revanche für Lukas. Nach 16 Minuten stoppte für ihn die Uhr, nach 16 Minuten und 8 Sekunden für Simon. So konnte man sich also schon mal beschnuppern Richtung Mai, Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften. Da wird das Duell dann mit Sicherheit auf den Freistilstrecken seine Fortsetzung finden. Ebenfalls ein Duell, auf das wir uns freuen können in den nächsten 2 Monaten, ist das Duell von Leo gegen Leo. Leo Leverkus aus Karlsruhe gegen Leo Baumann von der SSG Saar-Max Ritter. Zuerst mal zu den Einzelleistungen. Leverkus, muss man jetzt mal dazu sagen, macht nochmal weiterhin Riesensprünge im Laufe dieser Saison. Er hat schon einen deutschen Jahrgangsrekord in der Tasche und macht hier keine Anstalten, sich irgendwie abhängen zu lassen oder von seinem Weg abbringen zu lassen. Über die 800 Meter Freistil schlug er nach 8 Minuten 28 an und über die 200 Meter Delfin nach 2:07:48. Beides Zeiten, die ihn weit nach vorne bringen in der Jahrgangsbestenliste. Aber wir alle wissen nur das Duell Mann gegen Mann, Junge gegen Junge ist eigentlich das Salz in der Suppe und das, weshalb wir einschalten und uns die Wettbewerbe auch angucken. Und davon gab es insgesamt 2 Duelle live in Essen und dann nochmal 2 Fernduelle von den beiden Leos. In Essen trafen sie aufeinander über die 100 Meter Freistil, wo Leo Leverkus in 54,5 knapp das knapp gewinnen konnte gegen Leo Baumann, der nach 54,9 Sekunden angeschlagen hatte. Über die 200 Meter Freistil war es dann allerdings der Leo Baumann auch von der Samax Ritter, der in 1,56,6 knappe 19. schneller war als Leo Leverkus 1,57,5. In Berlin bei den DJM werden wir beide vermutlich auch über die 400 Freistil gegeneinander antreten sehen. Hier trennen sie im Moment nur 8 Zehntel voneinander. Leo Leverkus schwamm in Sindelfingen 4.09.7, Leo Baumann in Luxemburg 4.08.9 und auch die 200 Meter Lagen versprechen ein spannendes Duell zu werden, denn hier hatte Leo Baumann seinen Hut in den Ring geworfen. In 2.15.0 schlug er an und war damit 1 Zehntel schneller als Leo Leverkus noch eine Woche zuvor in Sindelfingen. All das sind durchaus beachtliche Zeiten, die auch im historischen Kontext, im historischen Maßstab für hochgezogene Augenbrauen sorgen und Hoffnungen wecken, dass wir über die Lagenstrecken demnächst mal wieder international konkurrenzfähige Männer auf den Startblock bringen. Weil wir einmal in Karlsruhe sind mit Leo Leverkus, sei auch noch erwähnt, dass Mira Hilget über die 200 Meter Rücken mit ihren erst 14 Jahren nach 2 Minuten 20 die 4 Bahnen beendete, was nicht nur in ihrer Altersklasse eine ganz herausragende Leistung ist und sie ganz weit nach vorne spült, sondern sogar in der offenen Klasse für den 8. Platz in der deutschen Bestenliste sorgt. Und wir alle wissen, dass das Rückenschwimmen im Moment bei den Frauen in Deutschland ein relativ offenes Feld ist, dass man dort relativ leicht sich zumindest auch über die 100 Meter Rücken für einen Staffelplatz empfehlen kann. Weitere nennenswerte Leistungen schwammen Philipp Peschke 200 Freistil 1,52, 200 Rücken 2,04, 100 Delfin 56,2. Das sind alles Zeiten, die ihn in Richtung der JDM-Normen katapultieren. Fee Lukosch schwamm über die 100 Delfin in 1,02 auf Platz 4 deutschlandweit in der offenen Klasse. Und Luganik Armbruster von der SG Neukölln in Heidelberg trainierend hat sich offensichtlich das ein oder andere von Ramon Klenz abgeschaut, der in Sindelfingen mit 18 Starts dabei war, über 3 Tage verteilt, und Luca war hier in Essen jetzt in 2 Tagen insgesamt 11-mal auf der Startbrücke zu sehen, unter anderem auch auf den für ihn ungewohnten Bruststrecken, die er dann eine Woche später, also am vergangenen Wochenende, auch in Heidelberg beim Nika Cup nochmal belegen sollte. Doch nicht nur in Essen wurde schnell geschwommen, auch bei den Bayerischen Meisterschaften vor 2 Wochen war es Julia Tietzer für die SG Stadtwerke München, die über die 100 Meter Brust sich in 1.09.9 an die Spitze der deutschen Bestenliste schwamm, hier schon mal anklopfte und sagte, ey, über die Bruststrecken ist auch mit mir noch zu rechnen, und die 200 Meter Lagen in 2.18.84 bewältigte, auch das aktuell national eine Top-Zeit. Was all das dann schlussendlich wert ist und wo sich die nationale Konkurrenz auf ihren jeweiligen Plätzen einordnet, das werden wir in den nächsten 3 Wochen erfahren, oder in den nächsten 4 Wochen müssten das sogar sein, es liegt ja noch Ostern dazwischen, wenn die WM-Quali-Wettkämpfe durch sind und jeder seinen Hut in den Ring geworfen hat, seine Badekappe in den Ring geworfen hat und gesagt hat, hier, das sind meine Highlights, hier bin ich richtig schnell unterwegs. Richtig schnell ging es auch weltweit zur Sache. Es waren die chinesischen Frühjahrsmeisterschaften, die stattgefunden haben, mit zum Teil wahnwitzigen Leistungen über eine 10-Jährige, die über 400 Meter Lagen richtig flott unterwegs war. Ich glaube 4,48, 4,58, ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall immer alles Zeiten, wo ich den einen oder anderen Zweifel habe und mich da zurücknehmen muss, das Ganze nicht von vornherein zu verurteilen, denn man darf nie vergessen, da dort rüber nach Asien guckt man gerne mit einem europäischen Bias, so ein bisschen mit einem europäischen Blick. Der asiatische Markt, der asiatische Sport ist einfach nicht so sehr im Fokus hier bei uns, wie es vielleicht der amerikanische ist, der europäische oder auch möglicherweise der australische. Da ist Asien dann immer noch so ein ganz abgeschottetes Gebiet und eigentlich so eine Blackbox, und ich glaube, wenn man sich dort ein bisschen mehr reinarbeitet, sind diese Zweifel gar nicht so sehr berechtigt. Nichtsdestotrotz, auf schnellen, international beachtlichen Zeiten von 10-jährigen Sportlerinnen liegt dann doch immer irgendwie ein kleiner Schatten. Doch das soll uns nicht großartig irritieren. Wir kommen zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Genauer genommen sind es ja die Nachrichten der vergangenen 2 Wochen, und schon vor 2 Wochen ploppte auf, dass USA Swimming irgendwie scheinbar nicht so richtig zufrieden war mit den Staffelerfolgen bei den vergangenen internationalen Höhepunkten, weshalb es jetzt heißt, ey, Leute, wir müssen stärker werden. Wir wollen weiter unterstreichen, vor allen Dingen in den Staffelwettbewerben, dass wir die einzig wahre Weltmacht im Schwimmsport sind. Ja, es kommen immer mal wieder andere Nationen nach oben, sei es die Briten in der 4x100-Lagen-Mixstaffel, die sich den Olympiasieg schnappten, seien es die Kanadierinnen in der 4x100-Meter-Lagen-Staffel, die auch ganz weit vorne mitmischen, generell gerade mit einer sehr breiten und starken Frauengarde hier auf den internationalen Schwimmmarkt drängen, oder die Australierinnen, die in der 4x100-Meter-Freistil-Staffel bei den Frauen und der 4x200-Freistil-Staffel gemeinsam mit den Chinesinnen und den Amerikanerinnen sich um den nächsten Weltrekord prügeln werden. All das ist nicht genug, denn so wie die Gegner wechseln, so muss man sich immer wieder unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Und da hat USA Swimming gesagt, pass auf, wir wollen einfach alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt. Und deswegen gibt es eine Staffelprämie, die gilt, ist ausgelobt für die WM 2023 in Fukuoka und für die Olympischen Spiele. Und das macht zum ersten Moment erst einmal hellhörig, und da wird schon deutlich, welche Bedeutung die Weltmeisterschaft 2024, Anfang 2024 für die USA hat, nämlich vermutlich gar keine, wenn dort gar keine Prämie ausgelobt ist. Für die Olympischen Spiele gilt folgende Regelung. Sollte es USA Swimming tatsächlich schaffen, also die Aktiven, die dort im Wasser sind, jede einzelne Staffel für sich zu entscheiden, alle Staffelmedaillen in Gold abzugreifen, dann gibt es 1 Million US-Dollar für das gesamte Schwimmteam. Ich habe jetzt mal so überschlagen, das könnten so gut und gerne 30 Aktive sein, die dort mit in nach Paris fliegen werden. Das heißt, 1 Million durch 30 macht 33.000 Dollar pro Sportler. Sollten die amerikanischen Schwimmerinnen und Schwimmer nicht jede Staffelmedaille gewinnen, sondern immer nur auf dem Podest landen, wobei das nur hier in Anführungsstrichen zu sehen ist, dann gibt es immer noch 250.000 Dollar für die 30 Aktiven, also sagen wir roundabout 10.000 Dollar pro Person. Okay, cool, jetzt gibt es aber auch noch einen Weg dahin. WM 2023 ist ja nicht ganz so bedeutend wie Olympia, deswegen halbieren wir die ganzen Prämien, sollten alle Staffelmedaillen golden glänzen in Fukuoka, dann gibt es 500.000 Dollar fürs Team. Sollten alle Staffeln eine Medaille gewinnen, dann gibt es 150.000 Dollar für jedes Team. Die Chancen sind ja durchaus gestiegen, dass jede Staffelmedaille golden glänzt, denn Adam Peaty hat ja immer diese Woche bekannt gegeben, sich von den britischen Meisterschaften abzumelden und dementsprechend auch nicht sich für die WM zu qualifizieren, weil er sich um seine Gesundheit im mentalen Bereich, vielleicht muss man das auch gar nicht um seine Gesundheit zu kümmern, im mentalen Bereich, vielleicht ist doch wichtig, das nochmal anzusprechen und dort Scham abzubauen, sich darum zu kümmern und deswegen von dem hohen Erwartungsdruck zurückzutreten und gar nicht erst bei den Wettbewerben anzutreten. Des Weiteren hat USA Swimming, ja, wir bleiben heute viel bei den Stars and Stripes, angekündigt, nachdem die LEN die U23-EM nicht nur für europäische Nationen geöffnet hat, sondern den Wettbewerb international geöffnet hat, und ich gehe mal stark davon aus, dass es vorher eine Absprache gab mit dem amerikanischen Schwimmverband und der LEN, hat sich der amerikanische Schwimmverband dafür entschieden, auch ein Team zur U23-EM nach Dublin zu schicken, was den Wettkampf schlussendlich nur aufwerten kann. Und es wird relativ spannend, welches Team dort auf den Startblock steigt, denn unter anderem würden so namhafte Athletinnen und Athleten wie Michael Andrew oder Kate Douglas oder Lydia Jacoby in diese Kategorie fallen. Also es könnte durchaus olympischer Glanz hier durch die irische Landeshauptstadt wehen. Und weil wir einmal bei Europameisterschaften sind, noch eine abschließende Meldung. Der Deutsche Schwimmverband hat mit Wirkung vom 23. März eine Anpassung der Qualifikationskriterien für die JEM beschlossen. Hier sind ja in Anlehnung an die Altersgrenzenerweiterung von World Aquatics die Jahrgänge für die Teilnahme angepasst worden. Unter anderem dürfen ja jetzt auch die Frauen des Jahrgangs 2005 bei der JEM starten. Dem hat der DSV nun Rechnung getragen und hat neue Pflichtzeiten, etwas schnellere Pflichtzeiten für den Frauen des Jahrgangs 2005 veröffentlicht. Davon unberührt sind die Pflichtzeiten des Jahrgangs 2006, 2007 sowie auf der Männerseite des Jahrgangs 2005, 2006. Die sind alle gleich geblieben, aber die älteren Frauen müssen ein bisschen schneller sein als der Rest. Und das führt uns ganz elegant zum letzten Teil des heutigen Tages, nämlich der Wissenschaft der Woche. Und für die Wissenschaft der Woche, lasst uns ein kleines Zwischenspiel einbauen und einmal kurz die Rolle der Trainerinnen und Trainer beleuchten. Denn wir als Trainer sind deutlich mehr als einfach nur Stoppuhrhalter und Pfeifenpfeifer. Wir sind viel eher noch Übersetzer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Und das ist eine absolute Schlüsselrolle, die wir hier am Beckenrand einnehmen. Denn natürlich verlangt jetzt keiner von uns, dass wir alles wissen und alles lernen und alles, was es im Bereich der Athletik und der Physiologie und des Sports zu wissen gibt, auch anwenden können. Das erwartet keiner. Aber selbst wenn wir das selber nicht vermitteln können, weil wir dazu nicht in der Lage sind, müssen wir zumindest einschätzen können, was unser Trainerteam, also die Athletiktrainer, die Krafttrainer und so, leisten können und wie die so mit den Sportlern interagieren können. Und dafür sollte man zumindest so ein paar Basics in jedem Bereich wissen, um daraufhin dann sich Fragen zu stellen zu können und Dinge erklären lassen zu können. Und um all diese Basics auch ein bisschen zu lernen, um diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis zu übersetzen, ist ja mit einer der Gründe, weshalb es hier diese Wissenschaft der Woche gibt. Deswegen freue ich mich, wenn ihr hier gelandet seid und noch etwas dazu lernen könnt. Denn in der Regel ist es ja so, dass wir uns nicht hinsetzen und Paper lesen und irgendwelche Bücher wälzen, sondern über Try and Error täglich am Beckenrand im Landtraining lernen und auch begreifen, viel eher in der Didaktik, in der Vermittlung, okay, welche Hinweise, welche Clues helfen denn wirklich, womit erreiche ich den Sportler, jeden erreiche ich ja auch ein bisschen anders, verschiedene Charaktere sprechen auf andere Ansprachen an. Und gerade dieses Fehlen, die fehlende Zeit, die fehlende Muße, vielleicht auch das fehlende Verständnis für wissenschaftliche Paper, ist ja durchaus nachvollziehbar. Ja, die sind in englischer Sprache, es dauert relativ lange, bis man sich so ein 10-seitiges Paper durchgearbeitet hat. Meistens reicht einem ja die Zusammenfassung, aber häufig sollte man auch verstehen wollen, ist das denn überhaupt gut gemacht? Ist das eine gute Erkenntnis, die hier drin steckt? Ist die Studie ordentlich gemacht? Da muss man ein bisschen mehr lesen als nur die Zusammenfassung. Die sind wahnsinnig schwer zu finden häufig, hinter einer Paywall, nicht so einfach zu erreichen. In der Regel, wenn es Links gibt, wenn es Open Access ist, dann packe ich das mit in die Shownotes oder irgendwo hin. Aber so ganz einfach ist es dann doch nicht zu finden. Es ist natürlich Fachtermini, ja, es ist eine Wissenschaftssprache. Dem fehlt manchmal der unterhaltende Charakter, das einfache Runterbrechen. Es ist also schwer verständlich. Und boah, echt nicht so wahnsinnig einfach. Und selbst wenn wir dann mal eine Studie finden, dann ist es häufig mit einer erheblichen Lücke zwischen dem Studiendatum und dem Datum, wo wir das finden oder wo wir dann sogar in der Trainerausbildung davon hören. Und eins der wesentlichen Beispiele, was wir eins der wesentlichen Beispiele sind eigentlich tatsächlich die Delfin Kicks, ja, das Thema, mit dem wir uns in den letzten Episoden immer wieder auseinandergesetzt haben. Und das ist jetzt hier möglicherweise auch so eine kleine Lernerfolgskontrolle in den folgenden Minuten, was von den letzten zwei vorgestellten oder von den letzten zwei Episoden, wo Paper vorgestellt wurden, ich glaube in der einen waren es auch zwei, denn so hängen geblieben ist an Dingen. Aber diese Delfin Kicks werden zumindest damals noch zu meiner Zeit in der Trainerausbildung gar nicht behandelt. Die kommen nicht vor. Ganz, ganz stumpf. Und das hat möglicherweise auch einen Grund, denn die Delfin Kicks haben ja erst in den letzten Jahren so immens an Bedeutung gewonnen. Und mit den letzten Jahren meine ich tatsächlich erst in den letzten 6, 7, 8 Jahren sind sie so eminent wichtig geworden. Und wenn ihr euch zurückerinnert von vor 2 Wochen, da hatte ich ein Review vorgestellt und hatte dort kurz erklärt, wie so ein Review zustande kommt. Und das war ja nur ein Zwischenschritt bis zum Eingang in die Praxis. Also es gibt ein Review, es gibt einzelne Studien, die sich mit einem bestimmten Aspekt des Delfin Kicks befassen. Möglicherweise gibt es mehrere Studien, die die gleiche Fragestellung untersuchen, um Ergebnisse zu bestätigen und zu validieren. Auch ganz, ganz wichtiger Punkt. All diese kann man sich dann hingehen, alle 30 Paper durchlesen und zu einem Review zusammenfassen. Okay, wo stimmen sie überein, wo stimmen sie nicht überein? Gibt es Gemeinsamkeiten, die sie alle rausgefunden haben? Dieses Review dann am Ende des Tages ist etwas, was bei uns die Basis bildet, um das in ein Lehrbuch, in ein Lehrkonzept zu übertragen. Ja, wir haben ein fundiertes Erkenntnis, eine fundierte Basis, auf der wir wissen, okay, Werte X, Y, Z bestimmen, wie schnell ist der Delfin Kick. Zum Beispiel die Fußbeweglichkeit oder die Beweglichkeit in der Hüfte oder die Symmetrie des Kicks. Ja, das wissen wir. So. Und das findet jetzt Eingang in die Trainerausbildung oder in das Lehrbuch, was wir haben. Und das wiederum muss dann von euch gelesen oder euch in der Ausbildung beigebracht werden. Und ich glaube, anhand dieses dieser Skizzierung, dieses Wissensweges, bis der bei euch in den Köpfen ankommt, wird schon klar, dass es nichts, was in 2 Monaten mal eben getan ist. Also die Studien sind in den 2 Monaten durchgeführt und so weiter und so fort. Und deswegen kann das einfach echt lange dauern, bis so neue Dinge ihren Weg über den normalen Ausbildungsweg in die Praxis finden. Viel, viel schneller geht's da häufig, wenn wir uns am Beckenrand einfach mal unterhalten und sagen, du, mir ist aufgefallen, meine Sportler, Sportlerinnen, die können nicht tauchen. Wie machst du denn das? Weil deine sind ja viel schneller. Und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass man dort auf offene Ohren stößt und auf eine gewisse Kollegialität, die einem sagen, pass auf, ich achte hierauf, ich achte darauf, ich mache jenes, ich mache welches. Und das funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Wo ich jetzt auch sagen muss, ehrlicherweise, ich finde dieses Weitererzählen von Wissen, von Erkenntnis oder von Taten, die ich tue, meinetwegen, ich erzähle, pass auf, ich mache jeden Tag mit meinen Sportlern, mache ich 3 Videos, Delfin Kicks 15 Meter von allen 10 Sportlern und dann setze ich mich nachmittags hin und gucke mir die 30 Videos an, schreibe mir raus, woran arbeiten wir und dann gehen wir den nächsten Tag hin und arbeiten daran. Das kann ich alles erzählen, das ist überhaupt kein Geheimnis. Und wenn dann jemand hingeht und sagt, okay, so ist der Weg, den gehe ich jetzt auch, ich mache das einfach nach und wird dadurch besser, ist das total super, ist das toll, ist das schön, dann haben wir alle für die Sportler, Sportlerin, für den Sport was erreicht. Aber wie viele kennt ihr eigentlich, denen ihr sagt, ey, ich gucke mir jeden Nachmittag 30 Videos an und dann schreibe ich mir auf und dann machen wir das am nächsten Tag besser? Was glaubt ihr, wenn ihr das 50 Leuten erzählt, 50 Trainerkollegen, wie viele gehen hin und machen das denn? Wie viele können das zeitlich überhaupt leisten? Das sind nicht so viele. Und das ist das, was immer noch im Kopf sein muss. Ja, ich kann jemandem alle Geheimnisse verraten. Den Weg dorthin zur Umsetzung muss jeder von uns selber gehen. Ja, es ist einfach nur hören und mitnehmen, hilft noch nicht dabei, irgendwie besser zu werden. Aber dieser Dialog am Beckenrand, den wir dort führen, das ist tatsächlich der erste und wichtigste Schritt in meinen Augen, um besser zu werden, um Wissen zu verbreiten, um Wissen zu verteilen, um Wissen zu erweitern, um in der Gesamtheit das Niveau anzuheben. Lange Rede führt nämlich genau zu diesem Paper mit dem wundervollen Titel Coaching Practices to Develop Underwater Fly Kick Performance in Swimming Training. Das ganze Paper wurde herausgegeben im Journal of Sports Science and Coaching, wo eigentlich auch sonst, wenn es nicht um Coaching Practices geht, von Isabel Thompson, Martin Warner, Dominic Hudson, Joseph Banks, Oliver Logan. Erschienen ist das Ganze im Jahr 2022, also noch gar nicht so alt. Und die Motivation für dieses Paper ist nämlich genau das, was ich gerade erzählt habe. Wir haben in den letzten Wochen alles eigentlich darüber gehört, was schnelle Delfin-Kicks charakterisiert. Wir haben gehört, worauf es zu achten, wenn ich das technisch beibringe. Es muss symmetrisch sein, Downkick, Upkick muss gleich schnell sein. Der Übergang haben wir drüber gesprochen, ja, mit Kraulbeine, ohne Kraulbeine, wie steil sollte das sein, wo sollte der Kopf sein. Über all diese Sachen haben wir gesprochen. Wir haben auch drüber gesprochen, welche körperlichen Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, ja, welche Muskeln muss ich trainieren, wo muss die Kraft herkommen und so weiter und so fort. Und das ist schön und gut und das ist nice to know, aber letztendlich interessiert uns das ja eigentlich alles gar nicht. Also es interessiert uns, wo wir hinwollen, aber wir sind ja keine Forschenden, die einfach nur der Erkenntnis wegen leben und atmen, sondern uns interessiert am allermeisten, okay, ich weiß jetzt, was mein Sportler haben muss, um wirklich schnell zu sein. Wie zur Hölle komme ich dahin und bringe ihm das bei? Wie kann ich diese Skills vermitteln? Wie sorge ich dafür, dass mein Sportler das Wissen, was ich im Kopf habe und was ich von ihm gerne möchte, wie bringe ich dieses Wissen in meinen Sportler rein? Und das ist der Grund dieses Papers. Ihr lernt jetzt oder ihr habt gelernt, worauf kommt es an? Und jetzt können die Kids von euch lernen, wie sie dorthin kommen. Und wie lernt man am besten? Wie lernen kleine Kinder? Wie hat die Hälfte von euch denn eigentlich so seine Schulzeit oder möglicherweise auch seine Studienzeit bestanden? Wir gucken ab. Der Blick geht nach links, der Blick geht nach rechts. Was macht eigentlich mein Nachbar? Kollektive Intelligenz. Wenn wir alle 3 das Gleiche haben, wird's wohl irgendwie richtig sein. Und so machen wir das hier auch in diesem Paper. Denn die Forschenden haben sich hingesetzt und haben britische Schwimmtrainerinnen und Trainer befragt, 10 Elite-Coaches in einem Face-to-Face-Interview und 56 Trainerinnen und Trainer via Online-Fragebogen. Also insgesamt haben wir hier uns mit, wenn wir dieses Paper lesen und ich euch das jetzt vermittle, haben wir uns eigentlich mit 66 Trainerinnen und Trainern über die Delfin-Kicks unterhalten und, ich zitiere nochmal, coaching practices to develop underwater fly kick. Um Trainingspraxis, Trainingspraktiken, um die Delphin Kicks zu vermitteln, beizubringen. Also, Fragebogen. 66 Coaches. Insgesamt gab es 50 Fragen und das finde ich echt krass so. 50 Fragen aus 5 Themengebieten. Nummer 1, Ausbildungsstand, also Demografie. Wie alt bist du als Trainer? Welche Sportler hast du? Wie lange machst du schon? Bla bla bla. Zweitens, die Wichtigkeit der Delphin Kicks. Wie bewertest du, wie wichtig sind die Delphin Kicks für die Gesamtleistung auf der Wettkampfstrecke? Drittens, aktueller Stand der Lehrmethodik für Delphin Kicks. Also, wie bringst du den Delphin Kick eigentlich im Moment bei? Dann Schlüsselvariablen für den Delphin Kick. Was glaubst du als Trainer sind die entscheidenden Merkmale für schnelle Delphin Kicks? Und fünftens, Einflüsse auf den persönlichen aktuellen Lehransatz. Also woher sind meine Ressourcen und woher kriege ich als Trainer mein Wissen? Und das Niederschmetterndste machen wir mal gleich ganz vorne weg, denn die Befragten sagten, und ich zitiere, Coach Certification and Education Resources having the lowest influence on their coaching methods. Mag auch dem Thema geschuldet sein. Für alle, die das Englisch nicht ganz so mächtig sind, übersetzt heißt das, dass Ausbildungs- und Zertifizierungswesen im Trainerleben gibt mir eigentlich keine Ressourcen oder hat den geringsten Einfluss auf meine Trainingsmethoden zum Beibringen des Delphin Kicks. Es war inhaltlich, war es richtig auf. Na gut. Würde ich jetzt aus meiner Ausbildung hinweg genau exakt so beschreiben. Jetzt ist sie auch ein bisschen alt. Vielleicht kann mal jemand mit einer aktuellen A-Lizenz-Ausbildung oder B-Lizenz-Ausbildung sagen, ob das tatsächlich immer noch so ist, dass das ein stiefmütterliches Thema ist. Aber ich würde das auf jeden Fall so unterschreiben, weil es halt bei uns damals wirklich quasi keine Rolle gespielt. Ich hoffe, ich konnte euch auch aufzeigen, warum das vielleicht noch gar keine Rolle gespielt hat. Das ist gar nicht so richtig krasse Kritik am Ausbildungswesen, sondern einfach, weil Erkenntnis gewinnt, bis er, ihr wisst. Demografie, Zusammensetzung der Trainergruppe ist ja jetzt auch nicht so ganz unwichtig. Haben die denn überhaupt Ahnung, wovon sie da reden? Da haben wir 11 der 66 Coaches haben Schwimmerinnen zu internationalen Junior-Wettkämpfen geführt. 16 haben Schwimmerinnen zu internationalen Erwachsenen-Wettkämpfen geführt. Also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder ähnliches, Olympia. Jeder Trainer, wenn er international dabei war, hatte im Schnitt 3 Athleten dabei. Und was auch festgestellt werden konnte, war, dass es einen signifikanten Zusammenhang gab zwischen dem Trainerlevel, zwischen dem Ausbildungslevel und dem Level der Schwimmer. Das ist schon erstmal die gute Nachricht. Wir können davon ausgehen, und das hatten wir irgendwann vor 2 Jahren oder so auch schon mal gehört, dass je besser der Trainer ausgebildet ist, desto besser werden auch seine Sportlerinnen und Sportler. Es ist also nicht alles Unsinn, was wir dort machen in der Ausbildung, aber für die Delphin Kicks vielleicht nicht so richtig zielführend damals. Im Schnitt haben die Trainer mit ihren Schützlingen geplant 6 Kurzbahnwettkämpfe, wobei hier die Streuung relativ groß ist, 2 bis 10 sagen sie, und 5 Langbahnwettkämpfe, auch hier riesige Streuung zwischen 1 bis 9 Langbahnwettkämpfen pro Saison. Soweit erstmal zur Demografie. Also wir haben ja durchaus ein Coaching-Spektrum, ein Niveauspektrum, mit dem man sich identifizieren kann und das einer gewissen Expertise, der man eine gewisse Expertise nicht abstreiten kann. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Wichtigkeit der Delphin Kicks. Als wie wichtig bewerten die Coaches die Delphin Kicks überhaupt? Und das kann ja auch jeder mal für sich selber beantworten. Erste Frage nämlich, was glaubt ihr, wie viel Trainingszeit pro Woche verwendet ihr dafür, die Delphin Kicks zu trainieren? Ausschließlich dafür. Ich rede nicht von 10x400, graue ganze Lage, wo ihr sagt, boah, nach jeder Wende möchte ich aber mindestens 2 Kicks sehen, sondern ich rede von 8x10 Meter Delphin Kicks mit einer bestimmten Aufgabe. So wenig Kicks wie möglich, so viele, so schnell, keine Ahnung, irgendwas, ja. Wenn man da so ein bisschen in sich geht, und ich habe schon wieder keine Wartemusik dabei, dann sind das hier, von den Befragten, sind das durchschnittlich 1,6 Stunden pro Woche. Jetzt überlege ich mal vielleicht irgendwie roundabout 6 Einheiten und sagen 1,5 Stunden pro Woche, dann sind das, schnelles Rechnen, Viertelstunde pro Trainingseinheit, die ich für Delphin Kicks verwende. Hier in Prozenten ausgedrückt waren das 13% der gesamten Trainingszeit verbringen sie mit Delphin Kicks. Also wenn ich eine 2 Stunden Trainingseinheit habe, oder sagen wir Stunde 40, rechnet sich leichter, dann verwende ich eine Viertelstunde Trainingszeit auf Delphin Kicks. Kommt ja ganz gut hin. Ihr könnt ja jetzt selber auch mal nachgucken, ob ihr da in einem ähnlichen Bereich liegt oder ob ihr drüber oder drunter liegt. Die Trainingszeit an sich sagt ja eigentlich auch noch nichts aus über die Qualität dessen. Die Wichtigkeit der Delfin Kicks wird bewertet. Je länger die Zielstrecke, desto unwichtiger, das würde ich auch so mitnehmen, je länger der Trainingspool, desto unwichtiger bei gleicher Strecke. Also, je länger die Zielstrecke, desto unwichtiger. 800 Meter sind Delfin Kicks nicht so entscheidend wie bei 100 Meter Freistil oder über 200 Meter Rücken nicht so wichtig wie über 100 Meter Rücken. Wenn ich 200 Meter Rücken auf der Kurzbahn schwimme, dann bewerte ich die Delfin Kicks als wichtiger, als wenn ich sie auf der Langbahn schwimme. Auch das, glaube ich, unstrittig, sollten wir uns einig sein. Und jetzt kommt schon der erste wirklich spannende Teil. Jetzt haben sie die Coaches gefragt, sag mal, glaubst du eigentlich, es gibt so eine Art Goldstandard für die Delfin Kicks? Also ein ideales Bewegungsmodell, an dem du dich orientieren kannst. Und da sagen 44%, ja, es gibt einen Goldstandard. Und sagen dann noch weiterhin, dass der Goldstandard besagt, dass der Kick im Oberkörper genauer im Brustkorb initiiert wird. 56%, also die andere Hälfte der 100%, sagt, es gibt keinen Goldstandard für die Ausführung der Delfin Kicks. Zwei Coaches der 56 sagen, dass sie zwar ein ideales Bewegungsmodell im Sinn haben, was sie dann aber individuell auf den Athleten, die Athletin anpassen, je nachdem, wie lang die Beine sind, wie lang der Oberkörper ist, Beweglichkeit, bliblablub. In der Summe kann man vielleicht sogar sagen, es ist 50-50. Die einen sagen, na klar, da ist hier Gold, Brustkorb, muss es auf jeden Fall losgehen, sonst ist schon mal falsch. Und die anderen sagen, na, gibt's eigentlich nicht, muss man, weiß ich nicht, gucken wir das, wie auch, was auch immer man sagt, wenn ich nicht kein Idealbild im Kopf habe. Und zwei sagen, ich habe ein Idealbild im Kopf. Wir haben ja also kein einheitliches Muster zur Vermittlung der Delfin Kicks, überhaupt nichts, also keine einheitliche Zielvorstellung, wo wir alle vielleicht irgendwo hinwollen oder was wir so im Blick haben. Finde ich jetzt relativ erstaunlich oder auch nicht, bin mir da ein bisschen unsicher, weil ich glaube, wenn wir uns 8 Finalisten angucken über die 100 Freistil, Männer, Frauen, dann werden wir 8 verschiedene Bewegungsausführungen sehen, mal mehr, mal weniger Oberkörper, mehr, mal weniger Hüfte, mehr, mal weniger Bewegung, Beugung im Kniegelenk und so weiter und so fort. Dritter Punkt, aktueller Stand der Lehrmethodik für die Delfin Kicks. Schwieriges Feld. 60% der Coaches sagen, dass die Mehrheit der Schwimmerinnen Probleme mit dem Delfin Kick hat. Und das finde ich erstaunlich, weil wenn wir zurückgucken, sagen wir doch eigentlich, total simpel, die Hüfte muss sich auf jeden Fall hoch und runter bewegen, das ist ganz klar. Und dann die Füße auch hoch, runter, peitschenartig. Was kann da eigentlich so schwer sein? Weiterführend sagen die Trainerinnen und Trainer sogar, dass der Großteil davon spricht seinen Schützlingen sogar ein natürliches Talent für den Delfin Kick ab. Also der Großteil der Trainer sagt, ja, Talent für Delfin Kicks haben meine wirklich nicht. Und das finde ich echt, schwieriges Feld. Also zum einen, wenn man sagt, okay, es ist wenig Talent vorhanden, finde ich schon kompliziert, gerade bei einem Sport wie Schwimmen. Und als zweites unterstreicht es auch, wenn kein natürliches Bewegungstalent da ist, dann wird die didaktische Vermittlung umso wichtiger. Wir buddeln uns mal ein bisschen tiefer in den Kern der Studie. Wenn die Schwimmerinnen, Schwimmer unfähig sind zu kicken, wie bringe ich denn dann bei am Beckenrand? Das ist ja mein Job, dafür kriege ich die Tausende von Euro jeden Monat überwiesen. Das ist ja mein Job am Beckenrand. Wie bringe ich denen das denn bei? Über welche Methodiken? Und da sagen 99% der Trainer, also quasi alle, nutzen die Fähigkeit zur Beobachtung, um Feedback zu geben. Also die stehen wie wir mit 2 gesunden Augen am Becken ran, gucken ins Wasser, Sportler kommt hoch, sagt, machen wir mehr so und so. 85% arbeiten mit Vorbildern, durchschnittlich 2-mal die Woche. Also entweder, dass sie sagen, hier, guck mal bei dem und dem hin, so soll das aussehen, oder zeigen ein Video, guck mal hier, Caleb, mach das so und so, mach mal auch. Oder Maggie McNeil, mach das so und so, mach mal auch. Schwierig, diese Vorbildgeschichte. Aber okay, das sind so Handhelds, sind so Sachen, die man, wo wir uns eigentlich einigen können. Alle befragten Coaches machen das. Nur noch 56% nutzen die Videoanalyse und entsprechendes Feedback. Das sogar für mindestens für roundabout 30 Minuten pro Woche. Und diese Videoanalyse finde ich dann wieder, gerade jetzt mit den Unterwasserkameras, mit den Actioncams, mit Pad, mit Fernsehanschluss, mit alles tragbar geworden, alles mobil, das kann nicht mehr so schwer sein. Also da, wenn du echt was erreichen willst, dann musst du da mal rein investieren in so ein leichtes System. Das muss ja nicht kalibriert oder sonst irgendwas sein, aber einfach, dass der Sportler sich selber sieht, was er dort tut. Entscheidend hier, 56% aller Trainerinnen und Trainer nutzen das Videoanalyse. Wenn man nur die Gruppe der Olympia-Coaches, also die Sportlerinnen und Sportler bei Olympia hatten, betrachtet, dann sind es sogar 75%, also ein wirklich erheblicher Anteil mehr. Das scheint hier schon einen Unterschied auszumachen. Und dann gibt es 71%, die insgesamt andere Methoden bemühen, wie zum Beispiel technische Übungen, Hilfsmittel wie Flossen und Poolkick, die Trockentraining machen, die technische Hilfsmittel benutzen, vielleicht sowas wie Inertialsensoren, Tracker, die auch Peer-Coaching machen, also wo sich die Gruppe gegenseitig trainiert. Und wiederum sagen 68% der Befragten, dass sie nicht alle Optionen zur Verfügung haben und sich zusätzliche Hilfsmittel wünschen. Ich glaube, da können wir alle relaten und können uns alle dort wiederfinden und sagen, na, klar hätte ich gerne ein Videosystem, das mir sofort auf dem Bildschirm wiederwirft. Und natürlich hätte ich gerne, dass wir einen Athletiktrainer haben, der sich nur damit auseinandersetzt. Und natürlich hätte ich gerne vielleicht noch einen Assistenten, der mir sagt oder dem ich diese Arbeit übertragen kann. Ich hätte gerne Beispielvideos von Elite-Schwimmern, ja, als Goldstandard, wenn wir das Wort jetzt wieder hier in den Mund nehmen wollen. Heißt also, wir wissen jetzt, welche Hilfsmittel die Coaches benutzen, um die Delphine Kicks zu vermitteln, und wir wissen, wie sie die vielleicht einsetzen, aber noch nichts darüber, wie sie das jetzt, also wie betrachten sie denn den Delphine Kick? Wie wird der Delphine Kick überhaupt vermittelt? Und das ist die erste Frage an die Trainerinnen und Trainer gewesen. Ist es für dich eigentlich eine zusammenhängende Bewegung oder unterteilst du das in Teilbewegungen? Die Frage gebe ich jetzt wieder ins Plenum, an euch als Zuhörer. Ist der Delphine Kick, ist das eine Bewegung oder macht ihr daraus mehrere Bewegungen? Mehrere Bewegungen ist dann relativ einfach, ja. Es gibt eine Abwärtsbewegung und eine Aufwärtsbewegung. Und die Antwort ist, dass nur 18% der Befragten tatsächlich in Teilbewegungen untergliedern. Und die Hauptkritik, warum das die anderen nicht tun, ist, dass das Bewegungsgefühl dabei verloren geht. 32% vermitteln die Bewegung als Ganzes, und hier gibt es ein Zitat, das die Forschenden herausgekramt und nochmal rausgestellt haben, ist: It's all about the feel again. In freestyle, I think you can really separate the sections of the stroke, but in fly kick, it involves the whole body. It's fluid and it's how you feel that motion. It also happens so quick that it would be hard to break down. Kommen wir gleich nochmal dazu, die verbleibenden 47% nutzen eine Kombination aus Teilbewegung und Gesamtbewegung. Es ist also wieder ein sehr, sehr breites Bild, das nicht einheitlich ist. Ganz im Gegensatz zu den vier Schwimmarten, wo die Training von Teilbewegungen, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, weithin als zielführender Ansatz gilt. Also entweder ich mache nur Armbewegung oder nur Beinbewegung, nur den rechten Arm, nur den linken Arm, Sculling, Scheibenwischer vorne, Ente, hinten, und was es alles gibt. Ja, diese Teilbewegungen, Abschlag, all diese Geschichten, ist ja völlig einig. Ja, easy peasy, bring dich voran im Schwimmen, solltest du unbedingt tun, machen wir sofort. Delphine Kicks, keine Ahnung, guck's dir hier an, so wildes Kuddelmuddel, jeder macht, wie er will. So, und alles scheint irgendwie zum Ziel zu führen, also das kann ja nicht funktionieren. Wenn wir aber dabei sind, wir vermitteln die Bewegung als Ganzes, und dann ist es hier, ey, das geht eigentlich alles ums Bewegungsgefühl, ja, du musst das fühlen, diese Wellenbewegung vom Oberkörper oder von der Hüfte in die Füße, du musst den schnellen Umkehrpunkt treffen und so weiter und so fort, stellt sich natürlich als nächstes die Frage, okay, erzähl mir mal Beispiele, wie du das richtige Bewegungsgefühl vermittelst, und 39% machen das über technische Übungen, 58% der Coaches mischen zwischen klarer Vorgabe und lassen dem Sportler, der Sportlerin freier Wahl. Also 39% geben klar vor, was zu machen ist, technische Übungen, und 58% sagen, oh, mach mal selber oder ich gebe dir was vor. Und im Wesentlichen ist hier mitzunehmen, je älter die Schwimmerinnen und Schwimmer, desto eher kann man sie auch mal machen lassen, weil sie ein breites Übungsspektrum haben, auch viel eher wissen, was ihnen gut tut, wo sie hinarbeiten müssen, weil sie viel mehr Verständnis über die richtige Bewegungsausführung haben und wissen, wo es hingehen soll. Wenn die Sportlerinnen und Sportler jünger sind, sollte man es viel eher anleiten und noch viel eher mit begleiten. Bei klaren Problemen auch deutlich die Übungen lieber vorgeben und dann gemeinsam mit dem Sportler, mit der Sportlerin besprechen, ob das auch hilfreich war, ob die daraus jetzt irgendwas gelernt und mitgenommen haben. Das heißt, der Auftrag hier an die Auszubildenden, an die Lehrwarte, wie auch immer, ist es eigentlich, die Trainerinnen und Trainer zu ermächtigen, aus einem Pool von Drills, aus einem Pool von technischen Übungen, die richtigen auswählen und anwenden zu können. Also ich brauche ein sehr, sehr breites Übungsfundament, um dann überhaupt hier hinzugehen und das zu vermitteln. Weiterhin sagen sie, aktueller Stand der Lehrmethodik, 91% der Trainer nutzen auch die externe Unterstützung zur Vermittlung der richtigen Delphine Kicks. Und externe Unterstützung heißt jetzt was? Das heißt genau Landtraining. 80% sagen hier bei Strength and Conditioning, was auch immer das jetzt so ganz genau sein soll, kommen wir gleich nochmal drauf. Ein Viertel benutzt Physiotherapie, ein Fünftel Pilates und 7% andere Methoden, sowas wie Yoga oder Standard-Landtraining. Warum tun sie das? Wegen der Mittelkörperspannung, wegen der Core-Strength, allgemeine Beweglichkeit und allgemeine Kraft. Und da finde ich schon die Worte allgemeine Beweglichkeit und allgemeine Kraft relativ schwierig. Das unterstreicht auch nochmal ein Zitat, was sich hier mit dem Landtraining beschäftigt, wo ein Trainer zitiert wird mit den Worten: "It is an all-around thing. It will help everything, but I think more than anything, it will help fly kick. It really helps with core stability and the balance. I really do think that if you want to have a good underwater fly kick, then you need a great core. That's something I've noticed. Those who are good do have great cores. Flexibility and core is massively important for everyone, but so important for underwater fly." Und das finde ich jetzt eigentlich schwierig, da den Fokus so sehr auf das Krafttraining zu legen und zu sagen, okay, du brauchst Mittelkörperspannung, Core-Stabilität, ja, seitliche Bauchmuskeln, gerade Bauchmuskeln, schräge Bauchmuskeln, du brauchst die Rückenmuskulatur, Core. Dem Ganzen muss auch noch eine gewisse Funktionalität zugrunde liegen, einfach nur Bulking und Muskelaufbau schwierig, sondern muss auch immer noch eine Beweglichkeit da sein, ja, es muss ein Impulsübertrag stattfinden können, all das sollte da eine Rolle spielen und so richtig klare Übungen für den Delphin Kick, weil ich weiß, welche Muskeln ich auch brauche. Ja, wir haben da viel über die Hamstrings gesprochen, wir haben viel über den Oberschenkelstrecker gesprochen, also viel, was so im Bein stattfindet und ganz wenig über Core letzte Woche oder vor zwei Wochen bei den Muskeln, ist irgendwie nicht da. Und da haben wir auch schon thematisiert, dass eigentlich die Studienlage wahnsinnig dünn ist, die gewisse Muskelmessung, Muskelkräfte in Relation zu den Delphin Kicks setzt. Das ist auch das Fazit dieser ganzen Geschichte. Strength and Conditioning wird angewendet, also Landtraining, aber wenig zielgerichtet für Delphin Kicks, ganz im Gegensatz zu Starts und Wenden, wo klar ist, ey, ich brauche eine hohe Sprungkraft und eine hohe Reaktivkraft, plyometrische Geschichten für die Wende, Sprungkraft für den Start, um dort bessere Ergebnisse als die Konkurrenz zu erzielen. So deutlich ist das hier bei den Delphin Kicks halt überhaupt gar nicht. Kommen wir ein bisschen weg vom Landtraining und sagen, okay, wir sind wieder im Wasser. Part Nummer 4, Schlüsselvariablen für den Delphin Kick. Die sind wissenschaftlich extrem gut untersucht. Da gibt's inzwischen eigentlich keine zwei Meinungen mehr. Wir haben da in den letzten Wochen drüber gesprochen. Wir haben gesagt, Schlüsselvariable ist Symmetrie, Fußbeweglichkeit, Zehengeschwindigkeit in beide Richtungen. Beim Downward Kick, beim Upward Kick. Ja, das sind die Sachen, gewisse Rotationsgeschwindigkeiten im Knie, ja, dass der Fuß wieder eine hohe Geschwindigkeit kriegt, das ist alles klar. Das Distance per Stroke, also Distance per Kick, ist auch immer eine Beeinflussung. Easy, das wissen wir. Und jetzt fragen sie die Coaches und sagen, okay, wir geben dir hier ja eine Reihe von Werten, von Parametern vor und du bewertest bitte jede einzelne. Wie wichtig ist das für dich in der Praxis? So, wie stufst du das als sehr wichtig ein oder als unwichtig für die Delphin Kick? Und da haben sie folgende Variablen genommen. Ich lese sie jetzt alle einmal vor. Warum, werdet ihr gleich hören. Koordination, Beweglichkeit im Fußgelenk, Kicksymmetrie, Kickfrequenz, die Range of Motion in der Hüfte, die Auslenkung von zwischen den Armen und dem Oberkörper, der Fußgelenk, die Geschwindigkeit der Rotation, also die Zehgeschwindigkeit abwärts, der vertikale Footspeed, nochmal die Zehgeschwindigkeit abwärts, die Amplitude der Zehen, also wie weit nach oben und unten bewegen sich die Zehen, wie weit ist die Auslenkung zwischen Hüfte und Oberkörper, wie hoch ist die Rotationsgeschwindigkeit in der Hüfte, wie hoch ist die Range of Motion in der Schulter, die Range of Motion im Knie und die Rotationsgeschwindigkeit im Knie. Das waren jetzt insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Variablen für den Delphin Kick. Und die Coaches haben alle, ausnahmslos alle 14 Variablen mehrheitlich mit sehr wichtig oder wichtig bewertet. Und jetzt können wir uns selber überlegen, wenn wir dort 14 Variablen haben, die wir alle als sehr wichtig erachten, dann kann ich die unmöglich alle trainieren. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Unsinn. Also es ist für mich hier Ausdruck der fehlenden Ausbildung, der fehlenden, also es ist überhaupt nicht klar, so worauf soll ich mich denn jetzt hier fokussieren? Zumal man auch sagen muss, ich als Coach muss ja auch überlegen, du kannst ja nur Dinge betrachten, die du auch sinnvoll messen, beobachten, manipulieren kannst. Und einige der Variablen sind mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln einfach überhaupt nicht auflösbar. Ich kann die Kicksymmetrie de facto eigentlich nicht auflösen. Ich kann nicht hingehen und sagen, okay, die Abwärtsbewegung hat genauso lange gedauert wie die Aufwärtsbewegung. War vielleicht auch genauso weit. Ich kann den vertikalen, die Zehengeschwindigkeit von oben nach unten, von unten nach oben, kann ich nicht auflösen. Das ist einfach Unsinn. So, das ist Quatsch. So, damit muss ich mich nicht, also Dinge, die ich nicht nachweislich manipulieren kann, die ich nicht nachweislich verbessern oder verschlechtern kann. Schwierig, dort wirklich einen Fokus hinzusetzen, weil ich überhaupt nicht weiß, eine Intervention, die ich mache, hat die einen Einfluss oder nicht, wenn ich es überhaupt nicht messen kann. Und dann ist so eine Kicksymmetrie halt einfach Unsinn. Natürlich wissen wir, dass die richtig ist, dass die entscheidend ist für den Delphin Kick. Aber ich muss mir doch auch überlegen, wie ich die messen will. So, und kompliziert. Und als wären aber diese 14 Variablen nicht genug, gibt es dann noch weitere Aspekte, die die Coaches in einem Freifeld ins Spiel gebracht haben. Sie sagten dann sowas wie, die Tauchweite ist noch wichtig. Die Position, also Streamline-Position, dass ich mich schmal mache, ist sehr wichtig. Der Initiationspunkt des Kick im Oberkörper zum Beispiel, ja, wir nennen uns Goldstandard, ist wichtig. Also die 14 waren ihnen noch nicht mal genug. Sie haben dann noch welche dazugebracht, wo sie gesagt haben, die sind aber auch noch wichtig. Kompliziert. Als kleine Randnotiz, das fand ich eigentlich ganz spannend noch an der Stelle, die Schulterbeweglichkeit und Fußbeweglichkeit steigen in ihrer Anerkennung mit dem Coaching-Level und dem Schwimmer-Level. Also je besser ausgebildet der Coach ist und je besser der Schwimmer, die Schwimmerin ist, desto wichtiger betrachten sie die Schulterbeweglichkeit. Und das finde ich, das leuchtet mir noch nicht so ganz ein, aber wollte ich euch an der Stelle auch nicht vorenthalten. Jetzt wissen wir also, die Coaches finden einfach alles wichtig, was da im Wasser mit den Delphin Kicks passiert, okay? Dann nenne mir doch mal bitte für deine Top 3 Schlüsselelemente für den Delphin Kick die Methoden, mit denen du sie verbesserst. Und jetzt kommen wir wirklich in die Praxis nochmal rein. Es sind ja auch erst so knappe 25, 26 Minuten dabei. Da ist also noch Kapazität im Hirn vorhanden. Jetzt gehst du hin als Coach und sagst, okay, wir sagen, also meine 3 Schlüsselvariablen. Und wie verbesserst du die? Und da stellte sich raus, dass tatsächlich die Kickfrequenz als häufigsten genannt wurde, die beste, größte, keine Ahnung, die häufigste Schlüsselvariable war. Und das Ganze wird wieder hier im Paper, ich zitiere einmal aus dem Paper, both kick frequency and kick symmetry are regularly discussed within the literature related to underwater fly kick, having been directly related to observed increases in performance. Juhu, da haben wir es wieder. Kickfrequenz, Kicksymmetrie, wissenschaftlich erwiesen. Although details relating to these key variables are not addressed within the coach qualification resources, also sagen die Forschenden jetzt hier selber, obwohl die genauen Details, die mit diesen Schlüsselvariablen Kicksymmetrie und Kickfrequenz zusammenhängen, nicht in der Ausbildung behandelt werden, it is encouraging that the coach opinions elicited in the present study align with the scientific literature. Also rein über Try and Error haben die Coaches selber herausgefunden, Frequenz und Symmetrie, wichtiger Part. Wie trainieren sie jetzt die Frequenz? Sie nutzen zum Beispiel zusätzliches Equipment. Dazu könnte gehören, dass man mal mit angebunden, also mit einem Gummiseil am Beckenrand festgebunden, versucht 10 Kicks so schnell wie möglich zu machen, erstmal völlig unabhängig, wie weit ich damit komme. Dazu gehören auch Flossen gehören. Sie sagen Exploration and Ex-Aggregation, also schwierig jetzt hier spontan zu übersetzen. Sie setzen die Sportlerinnen und Sportler einfach den Kicks aus und sagen, hier probier mal rum, machen wir schneller und langsamer. Dann sagen sie, okay, Vertical Fly Kicking, also Delphin Kicks in der Horizontalen sind ein Thema, das sie benutzen, um die Kickfrequenz zu erhöhen. Sie sagen Time Kick Restrictions, also sagen, innerhalb von 15 Sekunden sollst du 20 Kicks schaffen, geht ja gerade bei Vertical Kicking gut. Oder sie sagen, du darfst diese 10 Meter nur mit 3 Kicks zurücklegen. Ja, solche Sachen könnte man da machen. Oder sie benennen einen gezielten Drill. Ein Named Drill steht jetzt hier, der nicht weiter ausgeführt ist. Also sowas wie, fällt mir bloß bei den Armen ein, sowas wie Scheibenwischer wäre ein Named Drill. Die Kick-Symmetrie sagen sie auch, wird es auf Top 2 der Bewegungswahl, der Schlüsselvariablen, und die trainieren sie hauptsächlich darüber, dass sie die Orientierung des Sportlers im Wasser verändern. Also ihn zum Beispiel auf den Rücken drehen oder auf die Seite. Und hier war ein spannender Aspekt dabei, weil die Forschenden nämlich herausstellen, dass die Coaches wohl mehrheitlich erwähnen, dass wenn die Kids oder die Schwimmer auf der Seite kicken und nicht gerade ausschwimmen, ist das ein gutes Indiz für einen asymmetrischen Kick. Also wenn ich mich Richtung vorne, ist egal. Müsst ihr selber mal rausfinden, bevor ich jetzt was Falsches sage. Also wenn ich mich entweder Richtung Bauch dann bewege oder Richtung Rücken bewege und nicht gerade ausschwimme, dann habe ich einen asymmetrischen Kick. Das war mir auf jeden Fall neu. Auch wieder Use of Equipment, also Hilfsmittel werden benutzt. Dann bei der Kicksymmetrie, dass der Fokus mehr auf den Aufwärtskick gelenkt werden soll. Das kann man natürlich machen. Ey, achte darauf, dass du schnell nach oben kommst und da am oberen Umkehrpunkt schnell wieder zurück. Sie lassen sie in der Vertikalen kicken, wieder Exploration and Exaggregation. Sie nutzen propriozeptive Methoden, also sowas wie mal die Hüfte anfassen zum Beispiel. Ja, das haben wir früher als Kiddies häufig gemacht, auf der Seite kicken und dann die Hüfte selber mal anfassen, damit ich dich merke, selber spüre, wie sie sich bewegt. Es gibt Videofeedback oder wieder einen namentlich genannten Drill. Und zu guter Letzt, der dritte Punkt, der als Schlüsselvariable gilt, ist die Koordination. Und hier wird es dann wieder relativ wild in den Maßnahmen. Denn insgesamt nennen die Coaches hier 8 Maßnahmen, die sie ergreifen, um die Koordination zu schulen, was schon mal dafür spricht, na, so richtig einig ist man sich da nicht. Das sind die am meisten, oder das ist der Punkt, der die meisten Beispiele hier genannt hat. Und die sind noch dazu relativ undifferenziert in ihrer Intervention. Das heißt, so richtig klar scheint einfach gar nicht zu sein, wie man die Koordination jetzt am besten trainieren kann. Das geht damit los, dass die meistgenannte Möglichkeit zum Koordinationstraining ist, einfach die Gesamtbewegung trainieren. Klar, bestimmt. Wieder propriozeptive Methoden, also Hüfte festhalten, dass man mündlich einfach erklärt, wie die gewünschte Bewegung aussieht. Auch, ist eigentlich auch, naja, gut, ist nichts anderes als eine Nothilfe eigentlich. Beobachten und Feedback geben, klar, Use of Demonstration, ich mache das selber mal vor oder zeige auf jemanden, der das ganz gut macht. Ich drehe den Sportler auf die Seite oder auf den Rücken, kann die Koordination schulen. Ich mache das vielleicht auch mal an Land zur Koordinationsschulung, was vielleicht schon mal nicht das Schlechteste ist. Oder ich Breaking Motion Down, ich zerteile die in ihre Einzelbewegungen, um dann nochmal deutlich zu machen, was passiert da überhaupt. Alles in allem aber für Koordinationstraining wahnsinnig schwierig. Etwas, das ich eigentlich immer an Land gerade mit so propriozeptiven Geschichten machen würde. Vielleicht auch mal ein Bein stehen oder Bälle hin und her werfen. Was hier Hula-Hoop-Reifen wäre, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Tool dafür. Wenn jetzt die Coaches gefragt wurden, ey, was glaubst du, ist eigentlich am schwersten zu trainieren von den Skills, von den Schlüsselvariablen, die ich hier haben will, oder von den Skills, von den Fähigkeiten, die gebraucht werden für die Delfin Kicks, sagen sie, Koordination ist auf Platz 3 der wichtigsten Skills und ist am schwersten zu verbessern. Am zweitschwersten zu verbessern, ja, Koordination hat man gerade, am zweitschwersten zu verbessern ist es, 15 Meter durchzutauchen, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Das ist doch, also in meinen Augen jetzt mal ein relativ simples Üben und dann einen Schritt für Schritt rantasten. Also peu à peu über Monate hinweg die Tauchweite um 1 Meter erhöhen und dann komme ich irgendwann zum Ziel der 15 Meter. Und auf Platz 1 der am schwersten, der am schwersten zu trainierenden Skills ist es, dass man die Athleten individuell betrachten muss und nicht alle über einen Kamm scheren soll. Also hier wieder klares Ressourcenmanagement. Ich brauche eigentlich Assistenzcoaches, die mir dabei helfen, wirklich jedem Einzelnen gerecht zu werden. Wie gesagt, insgesamt hieß es 17 Schlüsselvariablen, 3 mehr als vorgegeben, und das ist ein Ausdruck des fehlenden Konsensus eigentlich, was hier wirklich wichtig ist. Ich hoffe, ich konnte euch an der Stelle trotzdem ein paar Ansätze mitgeben, ja, Change of Orientation, dieser Time Kick Restrictions, also in 15 Sekunden 20 Kicks unterbringen oder solche Sachen, die mal ein neuer Ansatz waren und ein Stück weiter denken lassen und vielleicht auch euch selbst nochmal zu hinterfragen, was will ich jetzt eigentlich überhaupt wirklich verbessern, was kann ich denn überhaupt auch messen. Und zu guter Letzt fragten dann die Forschenden hier, pass auf, du bringst das jetzt hier deinen Schwimmerinnen und Schwimmern bei, was hat dich denn eigentlich beeinflusst, so welche Einflüsse haben auf deinen aktuellen Lehransatz gewirkt? Und da war ganz klar zu erkennen, dass mit steigendem Coaching-Level auch das Athletenfeedback als immer wichtiger bewertet wurde, möglicherweise auch, weil die Athletinnen und Athleten immer wertvolleres Feedback geben. Für mich ist das aber immer ein ganz klarer Dialog gewesen. Ja, ich kann von einem Zwölfjährigen, von einer Zwölfjährigen nicht das gleiche Feedback erwarten wie von einem 20-Jährigen, der bei Weltmeisterschaften startet. Das ist völlig klar. Und trotzdem geben mir beide eigentlich ein wertvolles Feedback, das ich dann übersetzen muss und darauf eingehen muss. Und ich begreife mich da auch viel eher als Lehrer, der viel Wissen vermitteln muss, auch über den Delfin Kick. Was soll vielleicht gefühlt werden? Worauf sollst du achten? Ja, zum Beispiel achte auf, mal auf den Wasserdruck an der Wade. Achte mal drauf, wie sehr sich dein Fuß streckt. Achte mal auf das Schienbein und so weiter und so fort. Gegenläufigen Trend, also gilt für die Ausbildung, ihr hört jetzt gleich, worauf ich hinaus will, je höher Coach-Level und Athleten-Level war, desto weniger half die Ausbildung bei den Delfin-Kicks. Generell ist ein positiver Trend festzustellen, dass nämlich die eigene Erfahrung der Coaches nicht mehr als Allheilmittel gesehen wird. Ja, früher hatte man ja immer die Leute am Beckenrand, oh, das habe ich schon immer so gemacht, oder ich weiß, wie es geht, ich zeige dir das mal, ich habe hier die Wahrheit gepachtet und nur so geht das, ich habe das allmächtige Wissen. Das nimmt mehr und mehr ab, was ich total super finde, weil das ist eine ziemlich schlechte Quelle. Ist eine Quelle, die man nicht verachten sollte, aber die man immer kritisch hinterfragen sollte, gerade wenn so ein Argument kommt, naja, das haben wir schon immer so gemacht. Na, mag sein, ja, wir haben früher auch Kutsche gefahren. Ausbildung hingegen wird furchtbar schlecht als Wissensquelle bewertet. Und wenn wir das dann jetzt mal so der Reihenfolge nach auflisten, dann ist eigentlich der wichtigste Einfluss auf den aktuellen Lehransatz, ich gucke mir selber Elite-Schwimmer an. Competition, Wettbewerb, wie machen die das eigentlich? Ich frage einen Mentor, jemanden, der klüger ist, erfahrener ist, der schon mehr Erfahrung hat, und frage ihn nach seiner Meinung, wie ich das machen soll. Ich frage gleichgesinnte Coaches am Beckenrand mit mir, die auf einem Level trainieren und vielleicht auch mit 13-jährigen Jungs zu tun haben. Ich frage den Athleten um Feedback, ich frage eine Coaching-Expertise, also könnte vielleicht sowas sein wie so ein Podcast, wo dann mal Trainerinnen und Trainer zur Sprache kommen, die aus ihrem Leben erzählen. Ich betreibe selber Reading and Research, also Lesen und Forschung. Ich bin selber mal geschwommen und nehme das daraus mit. Und dann irgendwann ganz später kommen Coaching Conferences, was ich auch nicht erstaunlich finde, dass die eigentlich ganz hinten sind, weil sie ja Coaching Expertise, Mentor Coaching und Peer Coaching Influence verbinden. Aber okay, Coaching Conferences sind das drittletzte. Certified Coaching Courses sind das vorletzte. Also Fortbildung, Ausbildung und Coach Education Courses sind die schlechteste oder der am wenigsten wertgeschätzte Einfluss auf den Lehransatz. Also alles Dreis, was eigentlich explizit dafür da ist, um Wissen zu vermitteln, wird hier ganz schlecht bewertet, und damit können wir eigentlich auch einen Deckel drauf machen auf die Vermittlung von Delfin-Kicks. Was lernen wir jetzt hieraus? Zum einen, es existiert kein einheitliches Lehrmaterial zur Vermittlung der Delfin-Kicks. Das ist also eine riesige, riesige Lücke, in die irgendjemand jetzt demnächst mal reinstoßen sollte und die füllen sollte. Wir sprechen hier nur über britische Coaches, aber ich würde jetzt mal behaupten, auch im deutschen Coaching-Wesen sieht das nicht viel anders aus. Was auch damit zu tun hat, dass die Bewegung in der Trainerausbildung immer noch stiefmütterlich behandelt wird. Nichtsdestotrotz sind sich Coaches häufig über die Schlüsselvariablen einig und auch relativ einig darüber, wie sie die trainieren wollen. Also es gibt Equipment, Vertical Fly Kicking wurde immer wieder genannt, Zeit- und Kickzahl, Restriktionen, Vorgaben werden genannt. Ich drehe den Sportler mal auf die Seite. Ja, ich lasse ihn selber mal fühlen, propriozeptive Methoden und Videofeedback sind da eigentlich die genannt werden, die wirklich klaren Mehrwert bringen und bei der Vermittlung der Delfin-Kicks helfen. Damit soll der Blog zu den Delfin-Kicks, die Coaching-Clinics über die letzten 3 Episoden, das waren also mit Sicherheit weit über 1 Stunde, auch abgeschlossen sein, und ich hoffe, ich konnte euch damit echt helfen und mal tiefer einsteigen in das Thema, dass ihr wisst, wo es hingehen soll, und vielleicht den ein oder anderen Kniff aufzeigen, wie ihr dort nochmal mehr Ressourcen freilegen könnt, wie ihr in euer persönlichen Coaching-Ansatz dort ein Stückchen weiterkommt. Damit zum Wettkampfausblick für das kommende Wochenende. Denn am kommenden Wochenende geht das in Magdeburg, in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts, zur Sache und das erste Mal um WM-Qualinorm, um Startplätze in Fukuoka 2023. Das Meldergebnis ist schon seit einiger Zeit offen einsehbar und hat einige Überraschungen parat. So wird unter anderem Florian Wellbrock über die 100 Meter Freistil auf den Startblock steigen. Ich denke mal, der Hintergrund dessen ist völlig klar. Es soll an der Grundschnelligkeit, an der Spritzigkeit gearbeitet werden zum Ende eines 800.500 Meter Freistilrennens, und das können wir hoffentlich, ich drücke wirklich die Daumen, auf seiner Nebenstrecke über die 100 Meter Freistil im Einzelrennen einmal bestaunen. Seine Frau Sarah Welbrock wird leider gar nicht am Start sein. Das kam dann doch ein bisschen überraschend. Ich hätte gedacht, zumindest die ein oder andere Bahn im Wettkampfbecken werden wir von ihr sehen. Aber okay, für das ganz große Highlight jetzt hier in Magdeburg reicht der aktuelle Trainingszustand nach Schulterverletzung und Juraprüfung wohl noch nicht aus. Und dann ist das auch völlig okay. Wir können uns darauf dann lieber konzentrieren, dass Mykhailo Romantschuk über die 400 Meter Lagen antreten wird. Nele Schulze, die mit den Berlinern frisch aus dem Trainingslager zurück ist aus Font-Romeu, wird über die 100 Meter Freistil starten, statt über die 50 oder 200 Meter, nee, statt über die 50 Brust. Ich glaube, die 200 Meter Brust schwimmt sie. Die 100 Meter Brust sind dafür nicht bei ihrem Programm. Auch eines der Highlights, die sie sich vermutlich für Berlin noch aufheben wird. Ist ja auch schwierig, einmal das komplette Programm hier in den 3 Tagen oder ich glaube über die Bruststrecken und Kraulstrecken werden es dann nur 2 Tage abzudecken. Ja, da gehören dann noch 200 Lagen mit dazu, 100 Freistil für einen Platz in der Staffel, die 100 Meter Brust und die 200 Meter Brust. Das kann man an der Stelle, denke ich, noch nicht verlangen. Absolutes Highlight werden wohl die Starts von Lukas Mertens und Isabel Gose werden. Lukas über die 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil im Wasser unterwegs. Da können wir mal davon ausgehen, dass es über die 200, 400, 800 Zeiten von Weltniveau geben wird, wenn nicht sogar absolute Spitzenposition in der Weltrangliste in diesem Jahr eher einnehmen wird. Isabel Gose wird es über die 400 Freistil schwer haben, an die Spitze der Weltrangliste zu schwimmen, aber nichtsdestotrotz eine Top-5-Platzierung ist hier sicherlich machbar und auch über die 800 Meter Freistil kann es für sie ganz, ganz weit nach vorne gehen und schon mal eine richtige Duftmarke setzen. Ein stark besetztes Feld, völlig klar, wir sind in Magdeburg, wenn die heimischen Magdeburger Athleten dabei sind, dann geht das immer schon mal sehr, sehr schnell zur Sache und auch die anderen Vereine und Startenden werden hier einen ersten Blick werfen, wie der aktuelle Trainingszustand ist, bevor es dann in 2 Wochen in Heidelberg beim Q-Cup nochmal um die Wurst geht und dann eine Woche später am 21. bis 23. April in Berlin zur finalen Quali-Station richtig schnell werden wird. Neben diesem absoluten Highlight findet unter anderem noch zwischen der SG Neuss und dem TPSK in Köln das erste Duel in the Pool statt. Sehr, sehr schön, wenn diese wirklich Duellelemente aufleben und ein bisschen Pep ins Wettkampfgeschehen reinbringen. Dazu hatten wir auch letzte Woche eine sehr interessante Diskussion im Auto. Mal gucken, wer ich die irgendwann demnächst unterbringen werde. Nicht mehr heute. Die Folge war schon lang genug. Viel Input in dieser Woche. Hört gerne nochmal ein zweites Mal rein. Gerne in die Delphin Kicks, auch in den vergangenen Episoden. Sagt es weiter, wenn es euch geholfen hat. Sagt es mir, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Kritik habt. Wenn ihr rundum wunschlos glücklich seid, die virtuelle Badekappe unter paypal.me/swimcast steht immer offen für Unterstützung. In der nächsten Woche werden wir einen Blick zurückwerfen, auch wenn Karfreitag ist, auf die erste Quali-Station in Magdeburg. Vielleicht dann nochmal einen kleinen Blick voraus auf die kommenden 2 Stationen. Das war's erstmal für heute, für diese Woche, für den März. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bleibt gesund, bleibt wohl auf, schaltet ein, wenn es einen Livestream gibt. Folgt dafür auch den Social-Media-Kanälen, da werde ich das mit Sicherheit nochmal teilen. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Vielen Dank für die Geduld. Und ich sage bye bye und ciao, bis nächste Woche.